Guten Tag zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, der Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Heute machen wir eine Folge mal wieder, die sich ganz und gar um die Informationsfreiheit dreht, die uns beiden ja auch sehr am Herzen liegt und wo wir jetzt nachdem es in der letzten Wahlperiode nicht gelungen ist, ein Transparenzgesetz durchzubekommen. Ja. Darüber haben wir ja auch in mehreren Folgen gesprochen. Werden wir ein bisschen nach vorne schauen, was jetzt denn uns in der kommenden Wahlperiode zu dem Thema erwartet und dann auch uns unterhalten über drei neue Entscheidungen aus Berlin und Rheinland-Pfalz, die es zu dem Thema Informationsfreiheit gibt. Wir, das sind wie immer ich und neben mir Stefan Brink, der Institutsleiter von WIDER. Stefan, fangen wir mit dem Koalitionsvertrag an, oder?
Ja, man muss schon fast sagen, wir fangen leider damit an, weil zum Thema Informationsfreiheit da wirklich nicht viel Gutes drin steht, wenig Konstruktives. Was man als erstes vermisst im Koalitionsvertrag ist das Wörtchen Transparenzgesetz. Die Ampel hatte noch sich wenigstens vorgenommen, ein Transparenzgesetz für den Bund zu schaffen. Also die nächste Ausbaustufe der Informationsfreiheit. Nicht mehr der Bürger, der als Antragsteller, Klammer auf, und Bittsteller, Klammer zu, zur Verwaltung marschiert und sagt, ich hätte gern öffentliche Informationen von euch aus euren Aktenbeständen, sondern der moderne Staat, der alle seine öffentlichen Informationen über ein Transparenzportal den Bürgern anbietet, die locker zu jeder Uhrzeit vorbeisurfen können und sich alle Informationen holen können, die sie brauchen. Daran ist die Ampel gescheitert. Das Bundesinnenministerium hat keine Zeit gefunden, hatte Wichtigeres zu tun, als auftragsgemäß einen Transparenzgesetzentwurf zu erstellen. Und die nächste Regierung, die uns jetzt dreut, ist so transparent, das gar nicht mehr als Ziel auszurufen. Das heißt, ein Transparenzgesetz haben wir wohl nicht zu erwarten in der nächsten Legislaturperiode, woran sich mal wieder zeigt, Nico, Transparenzgesetze gibt es eigentlich immer nur dann, wenn wir Bürgerbegehren, Bürgerentscheid dazu haben, wie auch in Hamburg übrigens. Die politischen Parteien sind nur ganz schwer dazu zu bewegen, ihre eigenen, Anführungszeichen, Verwaltungen mit einem Transparenzgesetz zu belasten. In Baden-Württemberg hatte ich ja dieselbe Problematik, dass die Landesregierung sich vorgenommen hatte, ein Transparenzgesetz zu erlassen, bis zum Ende der Legislatur es auch nicht gemacht hat. Und ich bin dann vorgeprescht und habe einen eigenen Entwurf vorgelegt. Selten war ein Parlament so sauer auf mich, dass ich so einen schönen Entwurf mit meinen Leutchen beim LFDI ausgearbeitet habe.
In der Entstehungsgeschichte des Koalitionsvertrags tauchte ja sogar schon die Forderung nach einer Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes auf. Das wurde aber, dann hat er das Betreffende ein bisschen bestritten, mit Philipp Amthor auch noch ausgerechnet in Verbindung gebracht.
Durchaus, durchaus.
Diese Forderung. Ja. Aber das ist jetzt nicht in den Koalitionsvertrag eingeflossen, also weder Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes noch Transparenzgesetz. Aber etwas, du hast da einen Notizzettel gemacht, Stefan, ja. Und da sehe ich das Wort Nonsens drauf.
Ja, lass mich gerade noch an einer Stelle anschließen. Philipp Amthor hat das so ein bisschen bestritten, dass er gerne die Informationsfreiheit begraben würde. Er ist aber immerhin jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium und er wird sich, glaube ich, daran erinnern, an seine eigenen Erfahrungen mit Frag den Staat und mit seinen peinlichen Skandalen, die er da produziert hat und die über die Informationsfreiheit öffentlich wurden. Ich glaube, er wird dieses Thema Informationsfreiheit begrenzen und beschränken, irgendwie klein machen, wird er weiterverfolgen. Und was steht im Koalitionsvertrag? Da steht also nicht drin, Informationsfreiheit abschaffen, sondern ein Satz, den ich, ja, gebe ich zu, als für Nonsens halte. Da steht drin, das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung reformieren. Abgesehen davon, dass das schon sprachlich Mist ist, wenn man etwas reformieren will.
Sollte doch einen Mehrwert haben. Ne?
Ja, aber in seiner bisherigen Form, ja, will man vielleicht etwas ändern und dann reformieren?
Ja.
Nein, natürlich, Reform heißt, man geht vom Status quo aus und ändert den Status quo. Aber diese Formulierung auch, mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung, das sieht mir schon deswegen die Schuhe aus, weil da zwei Beteiligte sozusagen auf eine Stufe gestellt werden, die nicht auf einer Stufe stehen. Dass man Informationsfreiheit als Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger begreifen kann, darüber reden wir sehr lange und das ist auch richtig. Informationsfreiheit öffnet den Staat, macht ihn transparenter, macht ihn besser kontrollierbar, beugt Korruption und Ähnlichem vor. Das ist ein Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger, gerade wenn sie sich selbst beteiligen wollen, wenn sie sich in Politik einmischen wollen, wenn sie mit fundierten Informationen andere Positionen auch einnehmen wollen als Politikerinnen und Politiker oder Verwaltungsmenschen. Aber das auf eine Stufe zu stellen mit den Interessen einer Verwaltung. Worin bitteschön sollte denn der Mehrwert für die Verwaltung bestehen, wenn man die Informationsfreiheit reformiert? Das kann ja wohl nur bedeuten, dass die Verwaltung gerne weniger Ärger, weniger Mühe, weniger Aufwand mit der Informationsfreiheit hätte. Und dann wird offensichtlich die grundrechtlich geschützte Position der Bürgerinnen und Bürger auf eine Stufe gestellt mit dem Wunsch der Verwaltung, ein bisschen weniger zu arbeiten. Das ist Nonsens. Das ist erkennbar eine Formulierung, die heißt, wir haben uns nicht geeinigt auf gar nichts.
Das ist es wohl nicht, weil es ja doch auch, also klar, es gibt dann in der CDU offensichtlich Kräfte, denen das ein Dorn im Auge ist. Ja. Und also ich kenne nebenbei gesagt auch niemanden aus Verwaltung und Ministerien, der von dieser Seite die Informationsfreiheit kennt und nicht stöhnt. Ja. Das gibt's. Also es gibt bei der CDU welche, die würden es am liebsten abschaffen. Andererseits muss man ja auch schon sagen, es gehört ja durchaus die SPD auch, oder jedenfalls Teile der SPD zu den treibenden Kräften, was das Transparenzgesetz auch angeht.
Naja, aber die Teile der innerhalb der SPD, die auch großes Verständnis für das Verwaltungsanliegen haben, zumal wenn sie in Regierungsfunktion sind, die gibt's auch.
Richtig, das ist ja, dürfte ja auch der Grund gewesen sein, warum das SPD-kontrollierte Innenministerium dem Vernehmen nach fertigen Entwurf eines Transparenzgesetzes dann auch nie in das Gesetzgebungsverfahren gebracht hat. Also es ist so eine typische Formulierung, die eigentlich nur überdeckt, dass man sich nicht einig war, nicht? Mhm. Und dann schreibt man sowas, was du völlig zu Recht als Nonsens bezeichnest.
Ja.
So, das ist, ich denke mal, wahrscheinlich ist, dass da nicht viel passiert, was die gesetzlichen Grundlagen angeht in der nächsten Legislaturperiode.
Was doppelt schade ist, zum einen kann man sagen, die Informationsfreiheit wäre schön, wenn die weiterentwickelt würde. Das ist eine schöne bürgerrechtliche Zielsetzung. Aber hinten dran steckt noch was anderes. Und da habe ich dann wieder meine Zweifel. Die neue Koalition, wo wir sprechen, ist Friedrich Merz beim ersten Wahlgang durchgefallen. Das heißt, wir haben noch keinen Bundeskanzler. Am Ende dieses Podcasts haben wir vielleicht einen.
Kannst du das mal mit einer etwas getrageneren Stimme?
Überhaupt nicht. Ja. Ich habe mich schon vorhin nicht vollständig konsterniert gezeigt, dass Herr Merz im ersten Wahlgang es nicht geschafft hat. Aber ich gehe davon aus, dass er spätestens im dritten seine Chance bekommt. Es gibt einen zweiten Aspekt bei den Transparenzgesetzen, der wichtig wäre für auch die Weiterentwicklung unseres Staates. Wir alle beklagen Digitalisierungsmängel. Wir sagen, wir sind nicht weit genug, nicht offen genug für neue Technologien in Deutschland, zumal die Verwaltung hinkt hinterher. Die Transparenzgesetze sind eine hervorragende Möglichkeit, dass der Staat nicht nur in Sachen Digitalisierung voranschreitet, sondern dass das Mindset sich in den Verwaltungen auch ändert, dass denen klar wird, erstens, wir haben eine elektronische Verwaltung, zweitens, wir haben die Sachen auf einen Knopfdruck verfügbar und das macht die Mühe mit der Informationsfreiheit sofort geringer. Ja, wenn man nicht in den Keller steigen muss und Akten suchen muss und Papiere kopieren, sondern wenn man den Kram elektronisch vorliegen hat, das ist ein enormer Fortschritt und diesen Fortschritt nimmt sich diese Bundesregierung. Sie schwätzt zwar davon, dass sie Digitalisierung ganz toll machen will und schafft ein eigenes Digitalministerium, bei einer ganz naheliegenden Forderung zu sagen, macht die Verwaltung digital und digital handlungsfähig und dann ist Transparenz und Informationsfreiheit gar kein so großes Problem mehr. Da blockt sie sofort wieder und sagt, nö, da haben wir andere Interessen. Woran man wieder sieht, ein wirklicher Wille, Deutschland zu digitalisieren und digital nach vorne zu bringen, lässt sich dem Koalitionsvertrag nicht unmittelbar entnehmen.
Ja, vielleicht ist das ja schon alles überholt und bis das hier dann tatsächlich online ist, wissen wir schon, dass das gar nicht klappt mit der Koalition.
Ach, Nico, nicht so schwarz malen. Wir haben doch immer Hoffnung.
Ich sage das ganz neutral. kommen wir zu zwei neuen Entscheidungen, neuen Datums, die uns freundlicherweise die Kollegen von Frag den Staat zur Verfügung gestellt haben, zu denen wir ja immer versuchen, einen guten Draht zu haben, weil sie die Experten schlechthin sind in Sachen Informationsfreiheit und über ein von, glaube ich, niemandem zu toppendes Erfahrungswissen dort auch verfügen und über einen Schatz an Streitfällen, die sie dort auch haben. Also wir haben zwei heute da, die wir besprechen wollen. Und reden wir zunächst über einen Fall, der auf der beklagten Seite das Ministerium in Erscheinung tritt, was jedenfalls bislang für die Informationsfreiheit zuständig war, nämlich das Bundesinnenministerium. Und wo es um die Frage dann ging, was ist denn eigentlich noch sozusagen in der Entwurfsphase an Aktenbestandteilen und daher als Bestandteil der Entscheidungsfindung auch erst einmal dem Informationszugriff entzogen. Und wo ist dann die Schwelle überschritten dazu, dass das, also, dass man sich hier nicht mehr darauf berufen kann, das sei jetzt die geschützte Innensphäre der Exekutive. Also eine, das ist die Ausnahme. Ich magst du noch ergänzen, Stefan, weiß das ja noch viel besser als ich. Das ist die Ausnahme, die sich die Verwaltungen und ich glaube vor allen Dingen die Ministerien auch, die Ministerien dann darauf berufen können. Das ist der, also bevor Entscheidungen getroffen werden, das ist der
Kernbereich der Exekutive.
Der Kernbereich der Exekutive, genau. Das fehlt mir gerade. Und um diesen Kernbereich der Exekutive ging es in diesem Rechtsstreit.
Ja, darauf, das ist ja ein bisschen mysteriös. Was soll das eigentlich sein? Dieser behauptete innere Bereich, Inner Circle der Regierung, in der nicht ausgeforscht werden darf. Das wird gerne als Argument genommen und damit geht das Verwaltungsgericht Berlin, glaube ich, sehr nüchtern und plausibel um. Vielleicht tatsächlich noch zwei kurze Vorbemerkungen. Du hast den Disclaimer in Bezug auf Frag den Staat schon genannt. Wir haben enge freundschaftliche Beziehungen dorthin und ja, Frag den Staat ist die Instanz, die in Deutschland die Informationsfreiheit hochhält, weit vor auch leider den Bemühungen der Informationsfreiheitsbeauftragten, die wir in Deutschland auch durchaus anerkennen und sehen, aber die offensichtlich nicht ausreichen. Siehe Koalitionsverträge, siehe Situation der Informationsfreiheit in den Ländern. Da muss noch viel mehr geschehen. Frag den Staat ist da der Anker. Und das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass noch Schwung in der Kiste ist, auch wenn es schwierig ist. Und zweite Vorbemerkung, ja, wir haben hier etwas, vielleicht etwas Untypisches, was wir vorstellen. Auch Frag den Staat weiß gut und würde es nicht verbergen wollen, sehr, sehr viel der Klagen in dem Bereich geht auch verloren. Informationsfreiheit ist ein schwieriges Geschäft, ist nicht nur für den Staat, sondern auch zum Beispiel aus der Anwaltschaft ein Thema, das nicht nur schlecht bezahlt ist, sondern das auch häufig in die Hose geht, weil die Gerichte sich auf die Seite der Argumente der Verwaltung schlagen und dann gehen solche Sachen schief. Wir haben zwei Ausnahmefälle, nämlich zwei gut begründete Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin, die zum Schluss kommen, ja, da müssen Informationen offengelegt werden. Aber wir wollen nicht den Eindruck erwecken, als sei das immer so und sei das ein leichtes Spiel, sondern das sind besonders schöne, interessante, vorstellungswürdige Erfolge, die in einem Meer von Misserfolgen schwimmen.
Zurück zum Kernbereich, vielleicht nochmal kurz eine Ergänzung von meiner Seite, nochmal die Vorschrift. Das ist ja jetzt nicht Richterrecht, sondern steht so im Informationsfreiheitsgesetz. Paragraph 3 Nummer 3 Buchstabe B ist das, der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden.
Ja, das ist ein Sonderfall dieses verfassungsrechtlichen Arguments, Kernbereich der Exekutive, ist nicht ausforschbar. Ob das ein gutes Argument ist, darüber wird schon lange gestritten. Es kommt ursprünglich aus dem Verhältnis von Parlament und Regierung. Dass das die Regierung sich dagegen gewehrt hat, durch parlamentarische Anfragen offenlegen zu müssen, was sie im Kabinett zum Beispiel besprochen haben. Das ist natürlich gerade für die Opposition im Parlament ein gefundenes Fressen, wenn man sieht, die Koalition hakt an irgendeiner Stelle, die sind sich nicht einig. Und da grätsche ich rein und versuche, diese Koalition als zerstritten darzustellen, als uneinig. Und wenn ich dann zum Beispiel in die Regierungsverhandlungen, in die Kabinettsgeheimnisse eingreifen könnte als Parlament, wenn ich da rankäme und die Informationen rausziehen könnte, dann hätte ich natürlich politisch eine super Möglichkeit, die Regierung zu destabilisieren. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht dort die Idee vom Kernbereich der Exekutive entwickelt und hat gesagt, naja gut, die Regierung muss schon ordentlich arbeiten können und die müssen auch vertraulich arbeiten können. Und gegenüber dem Parlament muss da nicht alles transparent sein. Diese Überlegung hat man übertragen auf den Bereich der Informationsfreiheit, also nicht zum Verhältnis Regierung-Parlament, sondern zum Verhältnis Regierung-Bürger. Und hat das angewendet oder übertragen. Dass das so geht, ist gar nicht so ganz klar. Nämlich natürlich hat der Bürger eine andere Position, mal stärker, mal ein bisschen schwächer als das Parlament. Trotzdem wird diese Überlegung, Kernbereich der Exekutive, als Passepartout verwendet, immer wenn die Regierung nichts sagen möchte, beruft sie sich darauf. So auch in diesem Fall. Worum ging's? Es ging darum, dass zunächst mal eine parlamentarische Anfrage die Regierung, die Bundesregierung erreicht hat, und zwar fragte ein Abgeordneter der Fraktion Die Linke die Bundesregierung nach, so hieß die parlamentarische Anfrage, Konsequenzen aus der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Familiennachzug. Es ging also um eine migrationspolitische Fragestellung. Diese parlamentarische kleine Anfrage hat die Bundesregierung federführend durch das Bundesministerium des Innern ordnungsgemäß beantwortet. Also wir haben sie jetzt nicht nachgeprüft, aber wir gehen mal davon aus, dass sie die Wahrheit gesagt haben, dass sie alles gesagt haben, können wir ausschließen, aber sie hat sie jedenfalls beantwortet. Und dann kam der Kläger und sagte, oh, liebes BMI, ihr habt doch da gerade eine parlamentarische Frage beantwortet. Ich möchte mal gerne alle Unterlagen sehen von euch, wie ihr zu dieser Antwort gekommen seid. Insbesondere die Abstimmung zwischen den verschiedenen betroffenen Ressorts möchte ich sehen. Und dann zeigt mir das mal. Also ein richtig schöner Informationsfreiheitsantrag. Daraufhin, da sagt das BMI, nee, machen wir nicht. Das geben wir dir nicht, lieber Fragesteller. Die Informationsfreiheit reicht nicht so weit. Wir berufen uns nämlich auf den Schutz des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung. Und damit bist du raus. Wir brauchen, du hast den Paragraphen 3 BFG zitiert, wir brauchen über laufende Abstimmungen nichts zu sagen. Und zwar ist der Prozess, der unser Verwaltungsvorgang, Beantwortung einer parlamentarischen Frage abgeschlossen. Aber wir wollen uns auch zukünftig zwischen den Häusern zu dem Thema unterhalten. Insbesondere arbeiten wir an einem Gesetzentwurf zu dieser Thematik. Und deswegen ist es ein laufendes Verfahren. Und deswegen können wir dir nichts sagen.
Kleine Ergänzung. Da unterscheidet das Verwaltungsgericht dann zwischen zwei Situationen. Das eine ist, wenn Auskünfte begehrt werden über einen noch laufenden Beratungsprozess, dann das Verwaltungsgericht, reicht der Hinweis darauf aus, dass der Beratungsprozess noch läuft, um den Informationszugangsanspruch auszuschließen. Ist aber schon dieser Beratungsprozess abgeschlossen mit einem Ergebnis, und die Anfrage lag ja hier dann auch schon vor, die das Ergebnis des Beratungsprozesses war, dann wiederum, so das Verwaltungsgericht, muss die Behörde darlegen, warum sich das, ob trotz der Abgeschlossenheit dieses Vorgangs, warum sie die Sorge haben, die berechtigte Sorge oder begründete Sorge haben, dass bei einer Offenlegung in Zukunft Beratungsprozesse gefährdet werden können. Also das ist eine Verschiebung dann der Darlegungslast, die dort eintritt. Und dann kommt die Begründung, die du gerade geschildert hast. Ja. Mit der dann gesagt wird, also wir wollen ja auch in Zukunft noch über dieses Thema miteinander reden, und wenn wir befürchten müssen, dass ihr dann wiederkommt und Informationszugang begehrt und ihn auch bekommt, dann haben wir ein Problem.
So ist das Argument. Dann können wir uns nicht mehr gut und sozusagen innerhalb der Ministerien offen miteinander austauschen, dann werden wir angreifbar und dann klappt die Kommunikation nicht mehr ordentlich. BMI lehnt also ab, dagegen Widerspruch des Klägers, Widerspruchsbescheid des BMI, wiederholt im Prinzip die Argumentation, Schutzkernbereich exekutive Eigenverantwortung, notwendige Vertraulichkeit von Beratung, ginge so nicht, dagegen Klage von fragt den Staat, mit genau der Begründung, bezogen auf die Differenzierung, die du aufgemacht hast, bei laufenden Prozessen fällt es der öffentlichen Stelle leichter abzulehnen, bei abgeschlossenen Prozessen hat sie eine größere Darlegungslast, und da sagt fragt den Staat, dieser Darlegungslast habt ihr nicht genügt. Das BMI wehrt sich noch ein bisschen sozusagen in der mündlichen Verhandlung und trägt unter anderem vor, bei Veröffentlichung der Kommunikation zwischen den Häusern könnten ja Rückschlüsse auf die vorrangige Zuständigkeit der verschiedenen Ressorts, also der verschiedenen Ministerien gezogen werden. Finde ich ein überraschendes Argument. Ja, der Bürger soll noch nicht mal wissen, wer innerhalb der Bundesregierung für bestimmte Themen zuständig ist. Also das ist ja wohl ein Hammer. Ja? Also dass ich den vielleicht nicht sozusagen in die kochende Suppe reinschauen darf, das mag ja sein. Aber dass ich noch nicht mal rauskriegen darf als Bürger, wer ist denn jetzt eigentlich, wer hat einen Hut auf? Ist das BMI? Mhm. Ist das möglicherweise ein anderes Ressort? Also das ist ein stolzes Argument, das das BMI da bringt und erfolglos bringt. Das Verwaltungsgericht sagt nämlich sehr schön und gut nachvollziehbar, dass die Klage nicht nur zulässig, sondern auch begründet ist und dass das BMI also die Akten rausrücken muss. Zunächst mal weisen sie darauf hin, dass entgegen den Argumenten des BMI der Vorgang natürlich abgeschlossen ist. Nämlich es ging um die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage und die Anfrage ist draußen. Da gibt es eine Bundestagsdrucksache zu. Das heißt, das Ding ist gelaufen und damit ist die Darlegungslast hoch. Und das Argument, dass man sich möglicherweise auch zukünftig zwischen Ressorts austauschen möchte oder sogar an einem Referentenentwurf für ein Gesetz zur Thematik Familiennachzug, Migration arbeitet, da sagt das Verwaltungsgericht, das ist uns nicht konkret genug. Wir brauchen eine klare, nachvollziehbare Prognose, dass die Offenlegung etwaiger Informationen nachteilige Auswirkungen auf den behördlichen Entscheidungsprozess in Zukunft erwarten lässt. Und das sehen wir nicht. Ja? Die Tatsache, dass da gebastelt wird an einem Referentenentwurf, das ist uns, reicht uns nicht als Argument. Wir wissen doch, liebes BMI, dass die Ampel gerade gescheitert ist. Das war der Zeitpunkt damals, das war vor dem Zusammentritt des neuen Bundestages. Und dass die gesamten Gesetzgebungsprozesse ohnehin der Diskontinuität unterfallen. Das heißt, es wird alles vom Tisch genommen. Damit könnt ihr euch jetzt nicht drauf rausreden, liebes BMI, dass in einer neuen Legislaturperiode möglicherweise zu dem Thema nochmal ein Gesetz kommt. Das ist uns nicht konkret genug und entfaltet auch in dem Sinne keine Vorwirkung. Der Kernbereich der Exekutive ist ohnehin nicht betroffen. Es geht nicht darum, dass aus Kabinettssitzungen berichtet wird, sondern es geht um reinen, ressortübergreifenden Abstimmungsprozess. Und da reicht es nicht auch aus, einfach zu behaupten, dass da ein geschützter Raum wäre, frei von konkreten Einflussnahmen Dritter. Das stimmt so nicht, sagt das VG Berlin sehr nüchtern. Und dann ja, kann man dem Tenor entnehmen, dass das BMI zig Seiten aus dem Vorgang tatsächlich Fracht den Staat gegenüber offenlegen muss.
Den Prozessanwalt in mir fällt auf, dass es nur so wimmelt von Formulierungen, die so, ja, wenn ich Anwalt des BMI gewesen wäre, würden sie mir als Ohrfeigen erscheinen. Da heißt es immer, der Vortrag sei pauschal, der Vortrag sei undifferenziert, ja. Er sei nur ganz allgemein und so weiter und so fort. Man hat sich ein Inhaltsverzeichnis der Akte vorlegen lassen oder hat es vorgelegt, wahrscheinlich auf Anforderung des Gerichts. Und dann erwartet das Gericht hier quasi Seite für Seite Ausführungen, warum das jeweilige Dokument, die jeweilige Mail, die dort abgeheftet ist, und so weiter, dann auch tatsächlich in diesen heiligen Schutzbereich gehört. Und das machen die nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass in diesem Verfahren, anders als in anderen Verfahren, das BMI sich nicht anwaltlich hat vertreten lassen. So dass ich mir, ganz ehrlich gesagt, so aus meinen Erlebnissen mit Kollegen dann auf der anderen Seite vorstellen könnte, dass das möglicherweise etwas anders hätte ausgehen können, wenn dort eine von den, also etwa die Kanzlei Redeker, die bekannt ist dafür viel, dort aufzureden. Allerdings kann ich auch nur sagen, das ist dann ein Aufwand, ein solches Verfahren zu führen. Also Seite für Seite in einem Aktenvorgang, den man nicht vorlegt, vorzutragen, warum, also das jetzt, sich da wieder was einfallen zu lassen, zu umschreiben, was das für ein Vorgang ist. Ja, aber offensichtlich hat man beim BMI dann den Vorgang nicht für so sensibel gehalten, dass man also jetzt hier in diese große Kriegskasse gegriffen hat, ja, die man dafür sicherlich öffnen muss.
Möglicherweise haben die einfach gesehen, dass sie schlechte Karten haben und dass ihnen der Zeitgewinn, erst später offenlegen zu müssen, schon ausreicht. Also haben sie dann ein bisschen, ja, es mit eigenen Bordmitteln versucht, ohne zu hoffen, damit wirklich Erfolg zu haben. Auch nicht schön, wenn eine öffentliche Verwaltung ganz offensichtlich die Zielsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes nicht verinnerlicht hat. Die kostengünstige und mit wenig Aufwand verbundene Alternative besteht ja darin, einfach selbst die Sachen offenzulegen, wenn man es denn kann. Und der Aufwand, den das Informationsfreiheitsgesetz angeblich und zum Teil auch tatsächlich macht und der häufig beklagt wird, beruht eben auch häufig darauf, dass die Verwaltung erstens schlecht sortiert ist, zweitens selbst nicht genau weiß, was sie weiß und drittens zwar den Willen hat, nichts rauszugeben, aber nicht so genau weiß, warum sie nichts rausgeben muss. Und das macht es natürlich dann extrem aufwendig und auch ärgerlich, wenn dann wahnsinnig viel Geld, das sind ja auch Steuergelder, dafür rausgepulvert werden, dass am Ende ja man sich so ein Urteil um die Ohren schlagen lassen muss.
Sprechen wir noch über einen zweiten Fall. Mir beginnt zu dämmern, dass wir wahrscheinlich heute gar nicht die Zeit haben, alle drei Fälle zu machen.
Doch,
heute vorgenommen.
Machen wir. Wir schaffen das.
Aber sprechen wir erst einmal jetzt über einen Fall. Das ist noch Andi Scheuer gewesen.
Das war Andi Scheuer.
Da geht es um das heutige oder ja. Ja, doch, heute ist es noch das Ministerium für Digitales und Verkehr. Mhm. Demnächst verkehrt das Verkehrsministerium nur noch im Verkehr. Und auf der beklagten Seite, es ging aber um einen Vorgang, der noch aus der Zeit der letzten rot-schwarzen Koalition stammt, aus der Andi-Scheuer-Zeit. Da begehrte man bei Frag den Staat Zugang zu einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Ein ÖPP, also öffentliches...
Öffentliche-private Partnerschaft
und wollte dort Einzelheiten haben. Es ging um eine Bundesstraße.
Vielleicht muss man da zum Hintergrund erläutern, neben den zahlreichen grandiosen Ideen, die der Minister Scheuer in seinem Ministerium einbrachte und umsetzte, gehörte nicht nur die Maut, sondern auch die Idee, dass ja Private viel besser arbeiten als der Staat, viel wirtschaftlicher das können und dass es deswegen total sinnvoll wäre, den Straßenbau nicht mehr durch öffentliche Stellen alleine machen zu lassen, sondern im Rahmen von Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Teilnehmern. Das würde enorme Einsparungen bringen, würde Verwaltung entlasten und zu besseren, schnelleren Ergebnissen führen. Daran konnte man eigentlich von vornherein zweifeln. Ob das so geht, dass man das ausprobiert, dagegen spricht nichts. Aber wenn man es ausprobiert, spricht eigentlich relativ viel dafür, dass man es transparent macht. Und insbesondere die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die ein Ministerium selbst erstmal anstellen muss, beziehungsweise die nachgeordneten Behörden, bevor sie in so ein Projekt reinmarschieren, dass man die auch offenlegen kann. Ja. Und genau das wollte das Ministerium dann doch nicht. Sie waren zwar davon überzeugt, dass das alles wahnsinnig preisgünstig ist und effizient, aber sie wollten das nicht offenlegen mit der Begründung, wir würden euch ja möglicherweise diese vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zeigen, aber dem widersprechen leider Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wir würden ja gerne, aber können wir nicht dazu was sagen. Und deswegen haben sie nur teilweise Auskunft gegeben. Sie haben, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, von den 114 Seiten Dokument, die sie dort rausrücken sollten, diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, haben sie mehr als 3200 Schwärzungen vorgenommen. Wo man sagen muss, Chapeau, ja, also da hat sich jemand Mühe gegeben.
Es muss ja nicht nur jede geschwärzt, sondern auch jede Schwärzung begründet werden.
Ja, da habt ihr also wirklich euch echt viel Arbeit gemacht. Vielleicht wäre es billiger gewesen, das einfach rauszugeben. Aber sie konnten nicht, sagte das Ministerium, wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Da muss man zunächst mal zucken und sagen, was, das ist doch die öffentliche Hand, um die es da geht. Kann die sich überhaupt darauf berufen, dass es da um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geht? Und die Antwort heißt, ja, leider kann sie das. Das hat das Bundesverwaltungsgericht schon relativ früh festgestellt. Die Entscheidung ist auch zitiert im Urteil. Das Bundesverwaltungsgericht sagte 2017 schon, dass es auch durchaus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der öffentlichen Hand geben kann, was auch nicht ganz unplausibel ist bei solchen Vergabesituationen. Ja, wenn man irgendwo eine Straße bauen lässt, das macht ja nicht der Beamte selbst, sondern der vergibt das. Und dann kann es natürlich schon so sein, dass wenn die Bieter wissen, mit welchen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen die ausschreibende öffentliche Hand arbeitet, dass man dann sehr gezielt und clever Angebote macht, die letztlich zulasten des Steuerzahlers
gehen. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass es hier nicht um das IFG ging, sondern um das Umweltinformationsgesetz, zu dem ich ehrlicherweise sagen muss, dass meine Kenntnis und Erfahrung damit sehr übersichtlich sind. Also
ja,
hier überhaupt das UIG und nicht das IFG?
Das kann man leicht erklären. Deutschland ist historisch gesehen schon immer ein sehr intransparenter Staat gewesen. Die Deutschen konnten mit der Informationsfreiheit noch nie was anfangen, Klammer auf, die deutschen Regierung und Verwaltung, Klammer zu, und sie mussten erst zu ihrem Glück gezwungen werden, nämlich über europäisches Recht. Da gab es eine Umweltinformationsrichtlinie, die dann lange Zeit von Deutschland nicht umgesetzt wurde, dann schließlich doch umgesetzt wurde. Und der Vorteil des Umweltinformationsgesetzes ist, dass die Ansprüche nach europäischem Recht funktionieren. Es gibt relativ wenig Gegengründe. Wenn wir heute in die Informationsfreiheitsgesetze der Länder zum Beispiel reinschauen, dann haben wir ellenlange Ausnahmetatbestände. Die gibt es im Umweltinformationsgesetz alle nicht. Kann es nicht geben, weil die Umweltinformationsrichtlinie genau sagt, was als Gegengrund gilt und was nicht gilt. Und das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema, was sind eigentlich Umweltinformationen, ist extrem großzügig. Der EuGH ist nicht nur im Datenschutzbereich, sondern auch im Umweltinformationsbereich sehr freundlich und bürgernah und hat so gut wie alles zu Umweltinformationen erklärt, bis hin zu zum Beispiel Haushaltsplänen einer Regierung. Das seien auch Umweltinformationen, weil sie mittelbar darüber entscheiden würden, welche Ausgaben gemacht werden könnten, und diese Ausgaben könnten dann umweltrelevant sein. Also man hat den Anwendungsbereich der Umweltinformationsrichtlinie sehr weit gefasst und die Gegengründe, die Einschränkungen sehr eng gefasst. Und deswegen ist es häufig clever, wenn man es irgendwie begründen kann, übers UIG zu kommen. Inhaltlich ist das ganz parallel, ein bisschen bürgerfreundlicher, wie gesagt, als die Informationsfreiheitsgesetze. Aber ist ein cleverer Move, gerade von einem Antragsteller zu sagen, ach, ich behaupte mal, das ist eine Umweltinformation, und komme dann leicht daran. Die Gegengründe sind aber auch vergleichbar. Zum Beispiel Paragraph 9 Umweltinformationsgesetz. Wenn es darum geht, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse regelmäßig von Privaten offenbart werden müssten, dann muss die Behörde sagen, Moment, da machen wir ein Drittbeteiligungsverfahren. Wir fragen zunächst mal den Betroffenen, also in der Regel das Unternehmen, das kooperiert oder eine Leistung erbringt für den Staat, seid ihr damit einverstanden, dass wir Unterlagen von euch an den Bürger, den Antragsteller, rausgeben? Und dann kann sich der Dritte, also das Unternehmen, auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen. Und hier in diesem Fall war eben diese besondere Konstellation, dass wir es nicht mit Dritten, der geschützt werden musste, zu tun hatten, sondern mit der öffentlichen Hand. Die sagte, nee, das vermasselt uns die zukünftigen Ausschreibungen, wenn wir diese Wirtschaftlichkeitsberechnung offenlegen würden. Auch hier ist das Verwaltungsgericht Berlin sehr strikt, sehr streng mit der Verwaltung und sagt, das reicht uns aber nicht. Ihr könnt euch zwar grundsätzlich auf diesen Ausnahmetatbestand berufen, aber dann müsst ihr schon plausibel machen, dass es tatsächlich darum geht, dass es ihr ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der Daten habt, und das habt ihr nicht. Hier ist es so, die Informationen, die da rausgegeben werden sollen, diese Wirtschaftlichkeitsberechnung stammt aus dem Jahr 2019, ist mehr als 5 Jahre alt, und da vermuten wir mal, dass das alles nicht mehr relevant ist. Und zum Zweiten, ich habe zwar abstrakt die Befürchtung geäußert, dass das negativ für euch ausgehen könnte, tatsächlich ist es aber so, dass die Angaben, die ihr dort zurückhaltet, alle so projektbezogen sind, dass man daraus eigentlich nicht hochrechnen kann, also nicht ein allgemeines Verhalten der ausschreibenden Stelle rausziehen kann. Und damit ist es nicht plausibel dargelegt, dass da tatsächlich eine Gefahr für euch lauert. Eine über den Einzelfall hinausweisende Bedeutung bzw. gar Wettbewerbsrelevanz dieser Informationen kann das Verwaltungsgericht nicht erkennen und gibt deswegen der Klage statt.
Ja, also schon durchaus gewisse Parallelen zu dem anderen Fall. Übrigens auch parallel, dass hier auch das digitale Verkehrsministerium sich nicht hat anwaltlich vertreten lassen. Und parallele, dass die Klage jeweils deshalb erfolgreich war, weil das Gericht nicht gesagt hat, es gibt keinen Ausschlussgrund, sondern gesagt hat, das habt ihr nicht genug plausibel gemacht.
Ja. Das ist ein Ausschlussgrund. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist parallel in den beiden Verfahren. So, und dann wolltest du noch unbedingt über den Fall des Kollegen Patrick Xell sprechen.
Ich wollte überhaupt nicht, Nico, aber ich muss.
Der ist nicht mehr ganz taufrisch, aber er ist sehr interessant.
Aus dem März.
Das ist eine Streitigkeit, über die wir hier auch schon gesprochen haben in einer der vergangenen Folgen. Eine Entscheidung nach § 99 VWGO.
Ja,
also
hatten wir schon.
In-Kamera-Entscheidung, die dort getroffen ist. Und da ging es um eine Sperrerklärung, die von wem stammte?
Peinlicherweise vom Informationsfreiheitsbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, also von der Stelle, die dafür sorgen kann, soll, dass öffentliche Informationen fließen, so intensiv wie möglich fließen. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn der Informationsfreiheitsbeauftragte, der den Bürgerinnen und Bürgern zu ihrem Recht verhelfen soll, dann selbst die Stelle ist, die mauert und Sperrerklärungen abgibt. Und besonders peinlich wird es dann natürlich, wenn, wie in diesem Fall, das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einem Beschluss vom März dieses Jahres feststellen muss, dass diese Sperrerklärung rechtswidrig ist. Worum geht's in der Sache? Es geht darum, dass die deutschen, auch die anderen europäischen Aufsichtsbehörden sich mit dem Aufschlag von ChatGPT befassen und total interessiert waren. Wir erinnern uns an den großen Hype, den es damals gab. Das muss gewesen sein, November 22, Frühjahr 23, alle reden von KI und ChatGPT. Und die italienischen Aufsichtsbehörden, auch darüber haben wir gesprochen, haben erstmal den Riegel davor gemacht und gesagt, nee, das ist uns alles zu Joker, das verstehen wir nicht, erklärt mal. Und auch die deutschen Aufsichtsbehörden haben sich sowohl zusammen als auch getrennt jeweils an OpenAI gewendet und einen ellenlangen Fragenkatalog über 40 Fragen an OpenAI, den Betreiber von ChatGPT, geschickt und haben gesagt, hier, erklärt uns mal, was ihr da genau macht. Wie funktioniert euer Algorithmus? Worin besteht die künstliche Intelligenz? Wie ist der Algorithmus trainiert? Was für Daten nehmt ihr da eigentlich?
Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne?
Funktionsweise
und wie weit dort personenbezogene Daten als Trainingsdaten mit hereinfließen. Vielleicht auch noch mal gesagt, also im konkreten Fall ging es ja dann um einen Fragenkatalog, der aus dem Oktober 2023 schon stammte. Mhm. Ist eigentlich irgendwas bekannt darüber, dass aus diesen ganzen Befragungen mal irgendwas, also irgendeine Maßnahme erfolgt ist?
Nein, das offensichtlich hat OpenAI die Fragen alle gut und überzeugend beantwortet. Es gibt jedenfalls keine Anordnung deutscher Behörden gegen ChatGPT. Die Italiener, wie gesagt, waren immer offensiv, haben auch mal vorläufig den Stecker gezogen, aber auch inzwischen in Italien läuft es auch wieder rund und kann genutzt werden. Das Interesse unseres Klägers hier war also jedenfalls geweckt.
Ich sehe die ja kritisch, diese Fragebogenaktionen, weil sie sind so der Anschein von Vollzug, aber sie sind eigentlich gar
nicht. Naja, Vollzug, sie sind der erste Schritt, Nico. Jetzt bist du zu kritisch. Wir wollten doch positiv bleiben. Lass uns
mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragenkatalog Aktionen ich in den Jahren jetzt mitbekommen und erlebt habe. Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo mal also im Nachgang zu einem solchen Fragenkatalog es dann auch tatsächlich zu Vollzugshandlungen
gekommen ist. Doch. Also mir sind schon Fälle bekannt. Die Frage ist halt, das ist ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit der Aufsichtsbehörde.
Das ist richtig.
Sie wollen nach außen demonstrieren, da gab es ein Thema.
Weil vielleicht für unsere Zuhörer der Witz daran ist, wenn es nur ein Fragenkatalog ist, gibt es gar keine rechtliche Verpflichtung für den, der den Fragenkatalog bekommt, die Fragen auch zu beantworten. Dazu müsste er per förmlichem Auskunftsbescheid.
Jetzt bist du aber sehr streng. Das ist informelles Verwaltungshandeln und das hat gute Tradition.
Aber es ist auch immer, die Fragenkataloge werden auch kommunikativ und auch in den Katalogen selbst auch immer mit dem Hinweis begleitet, dass man beantworten darf und kann, aber nicht muss.
Unterschiedlich. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo das einfach ein öffentlich gemachtes Ermittlungsverfahren einer Aufsichtsbehörde ist. Man kann darüber streiten, ob man das so öffentlich darstellen muss. Das Verwaltungsverfahren ist ja nicht an sich ein öffentliches. Trotzdem würde ich jedenfalls auch den Aufsichtsbehörden zugestehen, dass sie, wenn es ein öffentlich diskutiertes Thema gibt und den Ruf nach dem Datenschutz gibt, dass sie dann zunächst mal signalisieren, ja, wir sind dran und wir informieren uns jetzt mal selber. Es wäre natürlich schön, wenn das auch Konsequenzen hätte, und zwar in beiderlei Hinsicht, und da stimme ich dir dann wieder zu, das vermisse ich auch, solche Aktionen müssen abgeschlossen werden. Entweder die Aufsichtsbehörde kommt zum Schluss, oh, da haben wir einen Treffer gelandet und jetzt ermitteln wir weiter und dann gibt's halt eine Anordnung, eine Untersagung oder ein Bußgeld, und das habe ich hier bei ChatGPT jedenfalls nicht verfolgt, dass dem so wäre, oder, und das gehört auch dazu, man schließt die Aktion ab, indem man sagt, ja, wir haben die Fragebogenaktion gestartet, wir haben Antworten bekommen und wir sind jetzt davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist. Und diese Erklärung kriegt man leider nicht. Kann man wieder verstehen aus Sicht einer Aufsichtsbehörde. Man möchte sozusagen kein Freifahrtticket ausstellen. Aber es ist ja ein Verwaltungsverfahren und man muss das ja zum Ende bringen. Und das Ende heißt dann eben häufig, haben wir vielleicht ein schlechtes Gefühl, können wir aber nichts machen. Auch das muss kommuniziert werden. Also das schlechte Gefühl darf man nicht kommunizieren, sondern da muss man einfach sagen, wir haben es untersucht und wir haben keinen Grund für Beanstandung gefunden. Schöne Grüße, deine Aufsichtsbehörde. Und das fehlt. Zurück zur Informationsfreiheit und zur Sperrerklärung. Der Kläger sagte sich also, ist ja super. Genau,
der Kläger wollte gerne die wissen, was denn eigentlich OpenAI geantwortet hat.
So ist es.
Weil es wurde schön publik gemacht, dass man diese Fragen geschickt hat und dass man jetzt auch noch einen zweiten Fragebogen geschickt hat, nachdem der erste gekommen ist. Aber es wurde nicht darüber berichtet, was denn jetzt eigentlich OpenAI dort geantwortet hat.
So ist es. Und dann sind wir natürlich mitten in der im Thema
Informatik. Sehr verständlich, dass den Kollegen das interessierte. Und dann dachte er, naja, also da ist er ja an der richtigen Adresse, die Behörde, die auch für Informationsfreiheit zuständig ist.
Wird mir das ja wohl geben.
Die wird ihm das schon geben.
Ja.
Da hat er sich aber dann doch, also so er tatsächlich so naiv war, das so zu erwarten, hat er sich jedenfalls gehörig geirrt.
Ja, vielleicht auch ungehörig, wenn man sich die Entscheidung des OVG anschaut. Tatsache ist natürlich auch, der Informationsfreiheitsbeauftragte darf solche Informationen nicht einfach durchreichen, wenn er im Rahmen eines datenschutzrechtlichen Ermittlungsverfahrens Informationen vom Verantwortlichen bekommt, muss er diese natürlich nach Maßgabe des Gesetzes auch vertraulich behandeln. Und deswegen, bevor er, die Anfrage ist klar, dass der Bürger sagt, du hast da Antworten bekommen, die möchte ich auch sehen. Super Fall für Informationsfreiheit. Dann darf aber der Informationsfreiheitsbeauftragte nicht einfach reagieren und das rauskehren, sondern muss zunächst mal den Verantwortlichen, den datenschutzrechtlich Verantwortlichen in einem Drittbeteiligungsverfahren fragen, sag mal, das, was du uns da geantwortet hast, können wir das weitergeben oder sind da sozusagen Rechte von dir damit verbunden? Sind wir wieder beim Thema Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Der Informationsfreiheitsbeauftragte Rheinland-Pfalz fragte im Rahmen des Drittbeteiligungsverfahrens tatsächlich OpenAI und können wir das rausgeben? Und Überraschung, OpenAI sagt, nee, könnt ihr nicht. Das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Das meldet dann der Informationsfreiheitsbeauftragte durch. Genau hier lag übrigens ein Fehler, wie wir gleich sehen werden. Der darf das sozusagen das wirtschaftlich verständliche Vorgehen eines datenschutzrechtlichen Verantwortlichen zu sagen, nö, das bleibt mal alles bei euch, das wird nicht veröffentlicht oder auch nicht rausgegeben. Er darf das nicht einfach durchreichen, sondern er muss es selber prüfen. Gibt es wirklich ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse von OpenAI? Und das hat der Informationsfreiheitsbeauftragte offensichtlich, und damit sind wir schon bei der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, vorschnell bejaht, anstatt das ordentlich zu prüfen. Das Ganze ist eingekleidet jetzt in ein prozessual interessantes Zwischenverfahren.
Ja, ne, weil das ging ja noch weiter, nicht? Also
ja, es gab also die Klage vom VG.
Die Klage vom VG. Und dann ist es ja, das ist immer eine heikle Geschichte in den Informationsfreiheitsverfahren, wenn das VG dann, was sie routinemäßig tun, wiederum die Behörde auffordern, die Akte vorzulegen.
Gebt uns mal den Kram.
Genau. Ja. Und dann gibt es dann natürlich typischerweise die Sorge bei der Behörde, die dann vorlagepflichtig ist, dass jetzt quasi durch die kalte Küche die Informationen, nämlich durch die Akteneinsicht wiederum, die Informationen auf einmal bekannt werden, die man ja eigentlich mit diesem Verfahren geheim halten möchte. Und dann werden die geschwärzt, dann diese Aktenbestandteile.
Lässt sich ein VG aber nicht ohne weiteres gefallen.
Und hier ist nicht geschwärzt worden, sondern hier hat der Informationsfreiheitsbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz die Aktenvorlage komplett verweigert.
Hat zum Hammer gegriffen und eine Sperrerklärung abgegeben.
Genau.
Und gesagt, das ist so geheim, das kriegst du noch nicht mal du zu sehen, liebes Verwaltungsgericht. Und dann gab es den Zwischenstreit, der vor dem Oberverwaltungsgericht ausgetragen wurde, nämlich zu der Frage, ist diese Sperrerklärung zu Recht erfolgt oder nicht?
Also erstmal nur die Frage, ob das Verwaltungsgericht das Recht hat, in diese Akte hereinzuschauen. Das ist ja erstmal nur die Frage. Also da ging es noch gar nicht um die Frage, ob jetzt die Parteien in die Akte reinschauen dürfen, sondern es geht nur um die Frage, ob das Gericht denn hereinschauen kann, weil das Gericht gesagt hat, es könne ohne die Akte zu kennen nicht beurteilen, ob das jetzt tatsächlich alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind, wie also dann OpenAI mit, du hast gesagt, durchgereicht mit freundlicher Unterstützung des Informationsfreiheitsbeauftragten argumentiert.
Deswegen geht es hier um ein Feststellungsverfahren. Der Kläger beantragt festzustellen, dass die Verweigerung des LFDI Rheinland-Pfalz, der Vorlage seiner Verwaltungsakten zur datenschutzrechtlichen Prüfung des Dienstes ChatGPT rechtswidrig gewesen sei. Zwischenstreit, dann wird also geklärt, muss der LFDI die Akten dem Gericht geben, dem Verwaltungsgericht geben, und dann geht es in der Sache munter weiter um die Frage, gibt es einen Zugang zu diesen Informationen? Was sagt dazu das Oberverwaltungsgericht? Und das sagt sehr deutlich wenig Ruhmreiches für den LFDI, sagt nämlich, die Sperrerklärung war rechtswidrig. Ihr beruft euch hier auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Also Betriebsgeheimnisse sind, das wäre technisches Wissen von ChatGPT. Geschäftsgeheimnisse, das wäre kaufmännisches Wissen von ChatGPT im Wettbewerbskontext. Und dann sagt das OVG, also so, lieber LFDI, wie du das machst, dass du sämtliche Ausführungen des Antwortschreibens von OpenAI deiner Sperrerklärung unterwirfst. Das kannst du nicht machen. Das muss schon ein bisschen differenzierter sein. 57-seitiges Antwortschreiben von OpenAI, 217 Seiten Anlagen. Zu behaupten, lieber LFDI, da sei alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, das sehen wir nicht. Das ist unplausibel. Wir sehen, dass dort sehr allgemein gehaltene Beschreibungen der Funktionsweisen von KI-Modellen drin sind. Da sind Informationen, die offensichtlich sich auch auf der Webseite von OpenAI finden. Das ist also viel zu pauschal, generell zu sagen, wir geben gar nichts raus und beziehen die Sperrerklärung auf alles. Du musst nachvollziehbar und differenziert begründen, in welchem Umfang welche Antworten von ChatGPT tatsächlich einem Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis unterfallen. Und du hast das pauschaliert und hast die bloßen Behauptungen von OpenAI einfach übernommen. Das und darfst
wir machen
du nicht.
Jetzt nicht deine Arbeit, denn dann gibt es den schönen Satz, ja. Das liest man nicht gerne, wenn man auf der Verliererseite ist, schulmeisterlich belehrt zu werden.
Ja.
Dabei ist es nicht Aufgabe des Fachsenats, also der hohen Richterinnen und Richter beim OVG. Da ist nicht Aufgabe des Fachsenats, die Antworten anstelle des Beklagten, also die OpenAI-Antworten anstelle des Beklagten zu sichern und danach zu sortieren, ob der pauschal behauptete Geheimhaltungsgrund der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse auf die jeweilige Antwort zutrifft.
Ja.
Sondern das musst du schon begründen, Antwort für Antwort, dass das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist.
Und das ist, ehrlich gesagt, kann ich das meinen ehemaligen Kollegen nicht ersparen, zu sagen, das ist das kleine Einmaleins im Bereich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Natürlich behaupten private Stellen immer gerne pauschal, alles geschützt, wir geben gar nichts raus, selbst die Unterschrift wird noch geschwärzt. Aber das ist ein erwartbares Verhalten von Privaten, die einfach zumachen wollen. Das darf eine Behörde nicht und das darf der Informationsfreiheitsbeauftragte zweimal nicht, dass er auf diesen Pauschalvortrag reinfällt und das einfach übernimmt und durchreicht. Da muss man wirklich sagen, Freunde, ihr habt eine andere Aufgabe als das. Das, was das OVG dann ausführt, dass das eine ermessensfehlerhafte Entscheidung gewesen ist, dass das Ermessen undifferenziert und damit in einer der Eigenart der zu treffenden Entscheidung nicht genügenden Weise ausgeübt wurde, das ist richtig. Mhm. Und man muss sich halt im Einzelnen mit den Äußerungen auseinandersetzen und gezielt Einzelnes, wenn es denn wirklich nach Auffassung des LFDI unter den Geheimnisschutz fällt, schwärzen. Aber das pauschal zu machen, das geht halt nicht. Und das ist
dir dem Informationsfreiheitsbeauftragten frei, eine erneute Sperrerklärung zu formulieren, die dann aber eben sich auch einzeln auf die jeweiligen Antworten oder Teil von Antworten bezieht, die dann als
begründet, warum die Geheimhaltung ist. Wir dürfen gespannt sein, ob er von dieser Variante Gebrauch macht oder es nicht dann doch rausgeht.
Naja, das ist natürlich, also ich habe ja schon so eine Vorstellung, warum sowas so passiert. Wenn man eben die Klappe ganz weit aufreißt, jetzt rede ich mal, und da komme ich jetzt zurück, was ich so fragwürdig an diesen Fragenkatalogen halte. Du hast ja auch selber gesagt, dass irgendwo ist es auch ein Stück Öffentlichkeitsarbeit, die dann gemacht wird. Wir tun was. Ja,
nicht? Na ja, klar. Tun ja auch was.
Dann ist man natürlich auf sowas überhaupt nicht gefasst. Mhm. Ja. Und dann wird man auf einmal, also warum legt man sich, also warum führt man kein Verfahren gegen OpenAI oder weil man ja doch auch irgendwo sich dem Aufwand und der Mühe nicht gewachsen sieht. Das ist jedenfalls
ein hoher Aufwand, der damit verbunden ist, und es ist natürlich auch ein starker Gegner.
Und jetzt kommen die und sagen Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Und jetzt kommt natürlich, also wenn ich dann sozusagen so gestrickt bin und wollte eigentlich eher nur Öffentlichkeitsarbeit machen, dann komme ich natürlich, um Gottes Willen, ja, wenn wir das jetzt rausgeben, dann verklagen die uns.
So
ja,
ist es. Und der LFDI sitzt und
das
jetzt
ist
auch...
Ja sogar, das sind ja sogar, das sind ja sogar Straftaten hängen ja sogar da dran.
Könnte sein, ja.
Ja, nicht? Ja. Also das ist... Ja, dann kommt auf einmal das große Flattern, weil das hat man ja nicht gewollt.
Er sitzt richtig in der Tinte, nämlich was kann der LFDI jetzt machen? Er kann jetzt nicht umschwenken und sagen, na gut, dann gebe ich halt alles zunächst mal dem Gericht oder gebe alles direkt raus. Dann würde ihm OpenAI hinterher steigen und sagen, also da sind jedenfalls Geschäftsgeheimnisse drin, vielleicht noch ein paar versteckte oder nur in gewissem Umfang, aber alles rausgeben darfst du auch nicht. Sinnvollerweise wird der LFDI jetzt zu OpenAI gehen und sagen, also hier das OVG hat uns gesagt, das ist zu pauschal. Könntet ihr uns nochmal genau erklären, wo eure Geschäftsgeheimnisse drinstecken in den Antworten? Könnt ihr uns das markieren, damit wir das prüfen können und den Rest schon mal rausgeben können und, können und unstreitig stellen? Aber das ist mit einer Menge Arbeit verbunden und nicht so ganz einfach. Man kann versuchen, das prozessual übers Gericht zu spielen. Es geht ja hier zunächst in dem Zwischenstreit nur um die Frage, gibt der LFDI seine Komplettakten dem Verwaltungsgericht Koblenz. Müsste das Verwaltungsgericht Mainz sein. Tut er das? Und dann kann man das ja dem Gericht sozusagen geben. Dann hat das Gericht die Problematik, gewähren sie Akteneinsicht oder nicht. Da zieht ja das Argument Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse genauso. Da muss das Gericht das prüfen. Und dann kann der LFDI versuchen, einen Teil der Arbeit loszuwerden. Aber einfach kommt er aus der Sache nicht mehr raus. Ja. Und der Schaden ist aus meiner Sicht jedenfalls angerichtet, eine Institution, die dafür da ist, dafür zu sorgen, den Bürgerinnen und Bürgern einen guten, möglichst umfassenden Zugang zu öffentlichen Informationen zu gewährleisten, die dann selbst anfängt zu mauern und sich von Gerichten sagen lassen muss, das geht aber so nicht, was ihr da macht. Das ist nicht schön. Da muss man nochmal drüber nachdenken, wie man seinen Job versteht und wie man ihn zukünftig besser machen kann.
Lassen wir dies einfach das letzte Wort für heute sein und in der Hoffnung, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ihr, die das gerade auf dem Rennrad beim Joggen oder im Auto hört oder
bei der Gartenarbeit,
wherever, das als durchaus gewinnreich empfunden hat. Wir freuen uns immer natürlich auch per Mail oder auf anderen Kanälen Feedback zu bekommen. In diesem Sinne, Schluss für heute und bis zur nächsten Folge.
Alles Gute.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.